Ja, das Buch Daniel ist das jüngste Buch der hebräischen Bibel. Zumindest die Endreaktion wird ins 2. Jahrhundert vordatiert. Man hat eindeutig Anspielungen auf die Zeit der Verfolgung unter Antiochos Epiphanes, was so um 169 bis 165 zu datieren ist. Andererseits ist noch nicht zu sehen die Revolte der Makkabäer und das Entstehen eines unabhängigen jüdischen Staates. Also im Grunde genommen ist das Buch Daniel vor den Makkabäern und ist noch in der Zeit der Unterdrückung drin. Und vielleicht ist auch interessant, dass dieses Buch in den jüdischen Kanon aufgenommen worden ist, während die Makkabäerbücher, die ja den Befreiungskampf, den Kampf um die Tora zeigen, in die jüdische Bibel nicht eingegangen sind und eigentlich auch erst in moderner Zeit übersetzt worden sind ins Griechische, ins Hebräische aus dem Griechischen. Und ja, das können wir uns vielleicht am Abschluss vom Buch Daniel auch nochmal fragen, was es bedeutet, wenn eigentlich das jüngste Buch der hebräischen Bibel mit der Zeit der Unterdrückung unter Antiochos Epiphanes endet und uns noch nicht sagt, wie es damit zu Ende geht. Was auch anders ist als in der christlichen Bibel, ist die Positionierung des Buches Daniel. In den christlichen Bibeln gehört Daniel ja zu den 4 großen Propheten, kommt nach Ezechiel, zwischen Ezechiel und dem 12-Propheten-Buch. Im jüdischen Kanon gehört es zu den Schriften und erscheint also zwischen dem Buch Esther und dem Buch Esra, also sozusagen auch historisch in gewisser Weise verankert, weil die Geschichten um Daniel ja in der babylonisch-persischen Zeit spielen. Ohne Frage jetzt noch, wann sie wirklich verfasst worden sind, aber so stellt sich das Buch selber dar. Und von daher gibt es auch in der jüdischen Auslegung einen Streit, ob Daniel überhaupt als Prophet zu betrachten ist. Und der technische Grund dürfte wahrscheinlich sein, dass das Buch eben so jung ist und das Korpus der Propheten schon abgeschlossen war und einfach nichts mehr da aufgenommen werden konnte. Und daher ist dann Daniel eben in den Schriften. Was auch ein Zeichen für das junge Alter des Buches ist, ist, dass ein Teil in Aramäisch verfasst ist. Die Kapitel 2 bis 7 sind Aramäisch und was eben auch in dieser Zeit die Sprache war, die die Menschen gesprochen haben. Und man sieht, dass das auch so langsam anfängt, in die kanonischen Bücher reinzugehen. Und das Buch Daniel ist auch geteilt in 2 sehr unterschiedliche Teile im Daniel 1 bis 6. Das sind Geschichten über den Mann Daniel und seine Gefährten am babylonischen Hof und eine spielt auch am persischen Hof, während die folgenden Kapitel Visionen sind, die eine Endzeit angehen, apokalyptische Visionen sind. Und da gibt es natürlich auch in der heutigen Forschung die Frage, wie das überhaupt zusammengekommen ist, ob das 2 unterschiedliche Teile sind. Und wir werden uns natürlich mehr mit der traditionellen Auslegung befassen, wie sie diese Dinge versucht zusammenzubringen. Heute haben wir die Kapitel 1 bis 2. Das erste Kapitel, noch auf Hebräisch verfasst, berichtet von Daniel und seinen 3 Gefährten, die zu den aus Juda Verbannten gehörten, noch vor der Tempelzerstörung und die am Hof Nebukadnezars ausgebildet werden sollen, um auch dort in der babylonischen Bürokratie Dienst zu tun. Und ihr erstes Problem ist, dass sie von Speisen vom Tisch des Königs ernährt werden sollen und sie der Meinung sind, dass das nicht geht aufgrund der jüdischen Speisevorschriften. Und es gelingt ihnen dann auch, die Beamten, die zuständig sind für ihre Ernährung, zu überzeugen, ihnen kein Fleisch und keinen Wein zu geben, sondern sie vegetarisch und mit Wasser leben zu lassen. Und das zweite Kapitel ist dann ein Traum Nebukadnezars. Die Träume erinnern natürlich auch gleich an die Josefsgeschichte und auch hier eben, dass ein Hebräer geholt wird, um den Traum deuten zu können. Der Unterschied zu den Träumen Pharaos ist, dass Nebukadnezar darauf besteht, dass die Traumdeuter ihm nicht nur den Traum deuten, sondern auch den Traum erzählen und er sie dann auch töten lässt, dass sie nicht in der Lage sind, das zu machen. Und diese Vision, der Traum von der Statue, ist auch etwas, dessen Inhalt uns natürlich noch mehr beschäftigen wird. Ja, zunächst haben wir einen Text, eben, der sich mit den Speisevorschriften befasst, die eben auch zur Wahrung jüdischer Identität in nicht-jüdischer Umgebung bestimmt sind. Dieser Text, wie auch viele folgende, sind aus einem Buch von Rivka Raviv, die Rezeption des Buches Daniel in der rabbinischen Literatur untersucht hat und dazu ganz interessanten Ergebnissen kommt. In Kapitel 1 wird erzählt, dass Nebukadnezar die Ernährung Daniels und seiner Gefährten festlegte. Und der König bestimmte ihnen einen täglichen Anteil vom Patback, mit dem Begriff befassen wir uns nachher noch, des Königs und von dem Wein seiner Gastmähler. Daniel bittet den obersten Beamten darum, dass er von den Speisen des Königs nicht essen muss. Und Daniel beschloss in seinem Herzen, dass er sich nicht am Patback des Königs und am Wein seiner Gastmähler beflecke. Und er bat den obersten Beamten darum, dass er sich nicht beflecke. Stattdessen bitten sie den, der ihnen das Essen bringt, es mit einem äußerst bescheidenen Menü genug sein zu lassen. Man gebe uns von Gesätem und wir werden es essen und Wasser und wir werden es trinken. Bereits im weiten biblischen Kontext gibt es Hinweise auf schwere Probleme mit koscherem Essen, mit dem Zug in die Verbannung. So in der Prophetie Hoseas. Sie werden nicht im Land des Ewigen wohnen. Ephraim wird nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreines Essen. Hosea 9,3. Und in der Prophetie Ezechiels. Und es sprach der Ewige, so werden die Kinder Israels ihr Brot unrein essen unter den Völkern, zu denen ich sie verstoße. Ezechiel 4,13. Die Einhaltung der Kaschrut in der Verbannung ist nicht nur eine Frage der Einhaltung der Gesetze der Tora, die sich mit verbotenen Speisen befassen, sondern auch ein Mittel, die jüdische Identität zu bewahren und sich vor ehelichen Beziehungen und Assimilation fernzuhalten. Bereits in der Josefserzählung fanden wir das sich Fernhalten von gemeinsamem Essen mit Fremden. Und sie trugen ihm getrennt auf und ihnen getrennt, und den Ägyptern, die mit ihnen aßen, getrennt. Denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern Brot essen, denn ein Abscheu ist es den Ägyptern. Genesis 43,32. Einige Forscher schlugen vor, die Enthaltung vom Brot des Königs nicht nur als Einhaltung der Kaschrutgesetze der Tora zu sehen, sondern auch als eine Befürchtung, dass es sich um Speisen handele, die mit dem Kult der Götter zu tun haben. Dennoch ist es schwierig, in dem uns vorliegenden Schrifttext einen Hinweis auf einen Zusammenhang mit Götzendienst zu sehen. Viele Forscher haben auf die Verbindung der Beschäftigung mit Angelegenheiten der Kaschrut im Buch Daniel mit der Beschäftigung damit in der nachbiblischen Literatur hingewiesen. In der Septuaginta-Fassung des Buches Esther erwähnt Esther in ihrem Gebet die Enthaltung vom Essen am Tisch Hamans oder vom Trinken von Wein beim Gastmahl Achashverosch, Esther 4,17x. Während wir, als wir damals Esther gelesen haben, gemerkt haben, dass in dem hebräischen Buch solche Fragen des koscheren Essens überhaupt niemanden interessieren. Und offensichtlich hat ja auch die Septuaginta vielleicht von Daniel beeinflusst, das Bedürfnis, das hier reinzubringen. Im Buch Tobit, das die Verbannung der nördlichen Stämme beschreibt, sagt Tobit, dass, während seine Brüder die Speisen der Völker gegessen haben, er sich davor gehütet habe, sich an nicht koscheren Speisen zu verunreinigen. Tobit 1, 10 bis 11. Im Buch Judith erwähnt Judith, dass sie sich, während sie mit Holofernes war, dem Essen seiner Speisen enthalten und sich von Öl, Wein und Brot, die sie von ihrem Haus mit sich gebracht hatte, ernährt hat. Judith 10, 5, 12, 1 bis 4. Im Buch Josef und Asnat, das ist ein Roman, der die Ehe zwischen Josef und Asnat, der Tochter Potiphars, die ja in Genesis erwähnt wird, beschreibt. Im Buch Josef und Asnat heißt es, dass Josef sich des Essens mit den Ägyptern enthalten hat, weil ihm dies verboten war. 7,1. Im Aristeasbrief, das ist eigentlich so der Vorspann zur Septuaginta, wo eben erklärt wird, wie es zu der griechischen Übersetzung der Bibel gekommen ist. Im Aristeasbrief findet sich, dass Ptolemäus den Übersetzern der Tora gesondertes Essen gab. Die Enthaltung von verbotenen Speisen findet sich in den Makkabäerbüchern. 1 Makkabäer 1, 62 bis 63, 2 Makkabäer 5, 27, 4 Makkabäer, das ist ein Buch, das auch in den christlichen Kanon nicht eingegangen ist, aber in der Septuaginta gibt es 4 Makkabäerbücher, 5, 7, 19, 25 und andere. Josephus bezeugt die Vorsicht der Juden in Syrien, bei Speisen kein Öl von Nichtjuden zu verwenden, im jüdischen Krieg und in den Altertümern. Und die Bitte der Einwohner von Caesarea, dass ihnen reines Öl beschafft werde, damit sie nicht zwangsweise griechisches Öl benutzen und die Halachot brechen, so in seinem autobiografischen Das Leben Josephs. Das Anführen der Geschichte von der Enthaltung Daniels und seiner Gefährten von der Verunreinigung durch verbotene Speisen spiegelt nach der Meinung eines Teils der Forscher die Zeit des Redaktors des Buches wider, der zur Zeit von Antiochus Epiphanes lebte, der Regelung, die das Essen verbotener Speisen betrafen, erließ. Daniel bat darum, sich des Essens vom Patback des Königs und des Trinkens von Wein zu enthalten. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Patback ist eine Portion Fleisch, von dem persischen Wort Patibaga, und später wurde es ins Griechische übertragen, Patibagis, in der Bedeutung von eine Ehrenportion vom Tisch des Königs, die Brot und Wein einschloss. Wenn es sich um die persische Bedeutung des Wortes handelt, dann ist Daniels Enthaltung vom Essen von Fleisch vom Tisch des Königs aufgrund der Kaschrutgesetze der Tora verständlich. Wenn es sich um Brot und Wein handelt, liegt uns eine Ausweitung der Kaschrutgesetze auch auf das Essen von Brot vor. Das Verbot des Trinkens von Wein von Nichtjuden ist ebenfalls nicht in den Kaschrutgesetzen der Tora eingeschlossen und erscheint in der Bibel zum ersten Mal im Buch Daniel. In der Literatur unserer Weisen seligen Angedenkens gibt es in den Talmudim eine Diskussion über den Ursprung des Sich-Fernhaltens von den Speisen von Nichtjuden. Im Jerusalemer Talmud heißt es zum ersten Mal, dass Daniel Verbote hinsichtlich der Kaschrut festgelegt habe. Ihr Öl, also das Öl der Nichtjuden. Wer hat das Öl verboten? Rav Yehuda sagte, Daniel hat das Öl verboten. Und Daniel beschloss in seinem Herzen, dass er sich nicht am Patback des Königs und am Wein seiner Gastmähler beflecke, im Traktat Shabbat 1d. Im weiteren Verlauf wirft der Talmud die Schwierigkeit auf, wie es möglich ist, dass dieses Verbot von Rabbi, dem Redaktor der Mishnah, aufgehoben wurde und Rabbi und sein Gerichtshof erlauben, was Daniel und seine Gefährten verboten haben. Denn die Mishnah legt fest, ein Gerichtshof kann die Worte eines ihm gleichen Gerichtshofs nicht aufheben, solange er ihm nicht an Weisheit und Mitgliederzahl überlegen ist. EduJ 1,5. Der Talmud findet eine Rechtfertigung nach der Auffassung von Rabbi Jochanan im Namen von Rabbi Leser, im Namen von Rabbi Zadok. Ich habe eine Tradition, dass jede Vorschrift, die ein Gerichtshof über die Allgemeinheit verhängt und die Mehrheit der Allgemeinheit nicht auf sich genommen hatte, keine Vorschrift ist. Und sie forschten nach und fanden die Vorschrift über das Öl. Und die Mehrheit der Allgemeinheit hatte sie nicht auf sich genommen. Nach der Auffassung von Shlomo Naeh, Professor für Talmud, stellen die drei erwähnten Speisen, der Wein, das Öl und das Brot, die drei wichtigen Grundlagen der Nahrung dar, die das charakterisieren, was im Land Israel wächst: Getreide, Most und heuriges Öl. Dies ist der Grund, dass diese drei zur Grundlage für alles sich fernhalten von Speisen der Nichtjuden wurden. Während die Talmudim den Kontext, in dem die Angelegenheiten der Kaschrut in der Erzählung vorgebracht werden, ignorieren, wird in einer homiletischen Auslegung im Midrash Tanchuma, die mit der Erzählung von der Bindung Isaaks beginnt, die Erzählung in Daniel 1 als Erzählung, die von Aufopferungsbereitschaft handelt, dargestellt. Und Gott versuchte Abraham, Genesis 22,1. Komm und sieh, was der Unterschied zwischen den Ersten und den Letzten ist. Die Ersten wurden von dem Heiligen, gepriesen sei er, versucht, wie es heißt, und Gott versuchte Abraham. Aber die Letzten wurden von den Völkern der Welt versucht. So findest du es bei Daniel und seinen Gefährten. Als sie in die Verbannung geschickt wurden, beschloss der Heilige, gepriesen sei er, über sie, dass sie unreines Brot essen würden. Wie es heißt, so werden die Kinder Israels ihr Brot unrein essen unter den Völkern, zu denen ich sie verstoße. Ezechiel 4,13. Nebukadnezar stand auf und beschloss über sie, dass sie von seinem Patback essen würden, wie es heißt, und der König bestimmte ihnen einen täglichen Anteil vom Patback des Königs und von dem Wein seiner Gastmähler. Daniel nahm es nicht auf sich. Er sagte: Obwohl der Heilige gepriesen sei, er über uns beschlossen hat, dass wir unreines Brot essen, wollte er uns doch versuchen. Wir werden unseren Teil tun und er wird den seinen tun. Er begann dem obersten Beamten zu sagen: Versuche doch deine Knechte 10 Tage und man gebe uns von Gesätem und wir werden es essen und Wasser und wir werden es trinken und sieh dir unser Aussehen an und das Aussehen der Kinder, die den Patback des Königs essen. Und wie du siehst, so tu mit deinen Knechten. Er sagte zu ihnen: Ihr, Söhne der Könige, könnt ihr euch 10 Tage versuchen lassen ohne Brot und Wein? Er sagte zu ihm: Ja, denn wir sind von den Kindeskindern jenes, der mit 10 Versuchungen versucht wurde. Sein Verdienst möge uns beistehen. Und hat uns der König nicht bereits 10 Maße über alle Wahrsager und Zauberer erhoben? Sofort, Gott ließ Daniel Gunst und Erbarmen vor dem obersten Beamten finden. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte sie 10 Tage. Und nach dem Ablauf der 10 Tage war ihr Aussehen besser und gesünder als das aller Kinder, die den Patback des Königs gegessen hatten. Nach dem Ausleger hat Nebukadnezar mit seinem Beschluss Ezechiels Prophetie hinsichtlich des Essens unreinen Brotes in der Verbannung verwirklicht. Daniel sah darin eine göttliche Versuchung und nicht einen Beschluss, der auszuführen war. Und er band sein Tun an die Verdienste unseres Vaters Abraham. Er legte auch seinen und seiner Gefährten Erfolg am Königshof in religiöser Hinsicht aus und band ihn an die Verdienste unseres Vaters Abraham bei der Bindung Isaaks. Der gemeinsame Nenner zwischen den beiden Erzählungen ist breit. In beiden handelt es sich um eine Versuchung. Gott versuchte Abraham und Gott versuchte Abraham und der Nichtjude, der ihnen das Essen brachte, versuchte Daniel und seine Gefährten und er versuchte sie. Bei der einen handelt es sich um 10 Versuchungen, bei der anderen um 10 Tage. In der Erzählung von der Bindung war Abraham bereit, seinen Sohn zu opfern, und Daniel brachte nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern auch das Leben seiner Gefährten. Die Anbindung des Erfolgs Daniels und seiner Gefährten an die Erzählung von der Bindung Isaaks unterrichtet uns möglicherweise nicht nur über die großen Auswirkungen, die die Erzählung von der Bindung für die Generationen hatte, sondern auch über das große Risiko, das Daniel auf sich nahm, besonders wenn es sich um einen Beschluss handelte, der im Himmel gefasst wurde. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dies nicht die einzige Tradition in der Literatur unserer Weisen seligen Angedenkens ist, die die Bindung Isaaks mit den Erzählungen von Aufopferungsbereitschaft im Buch Daniel verbinden, wie wir sehen werden. Und sie verbindet sich mit der neuen Perspektive, in der die biblischen Erzählungen von der Aufopferungsbereitschaft mit Hilfe der Übertragung von Motiven von der einen Geschichte in die andere gestaltet wurden. Ja, soweit der Text zu dem Nichtessen von Speisen vom Tisch des Königs. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Was bedeutet das auf Seite 1 in der Mitte? Denn es war ein Abscheu den Ägyptern, mit den Israeliten Brot zu essen. In
Ja, das
Ägypten war
steht
doch.
so in der Genesis und scheint darauf hinzuweisen, dass es in Ägypten üblich war, nicht mit Leuten, die keine Ägypter waren, am selben Tisch zu essen. Dass es als eine Form von Unreinheit, von unpassend galt.
Ja, wir haben doch an für sich generell im Orient, also auch zum Beispiel in der Geschichte von Abraham, als seine Gäste da kamen und er da ein Kalb geschlachtet hat und so weiter, und er aß nicht mit. Aber das ist mal eine reine Höflichkeitsform. Das heißt also,
Ja, das
wenn.
ist in der Geschichte von Abraham geht es nicht darum, dass sie nicht gemeinsam essen können.
Ja, deshalb mein. Weil hier ist ja auch das Wort eine Ehrenportion oder Ehrengabe des Königs. Das Essen, was er ihnen da anbietet, das ist ja eine bittere Beleidigung. Wenn er die Ehrenportion vom Tisch des Königs, und die wehrt er ja ab, was
Ja,
eine wirkliche Beleidigung ist dann.
das sehen wir ja nachher in dem Midrasch, dass Daniel im Grunde genommen sich und seine Gefährten damit in Lebensgefahr bringt. Denn wenn der König hören würde, dass sie nicht von seinem Essen essen wollen, würde er das wahrscheinlich nicht so gut finden. Da sieht man eben, wie hier gezeigt werden soll, dass es Daniel wichtiger ist, sich an die Speisevorschriften, die er vielleicht sogar selber erst festgelegt hat, zu halten, als dem König die Ehre zu erweisen. Ja, das ist eine, wenn er das offen, er versucht ja schon, es sozusagen zu vertuschen. Er will das ja nicht groß hinausschreien, und ist durchaus bereit, das heimlich zu machen, aber das Prinzip ist ihm schon wichtig, das nicht zu essen.
Und was sind die EduJ?
Das ist der Traktat
Ach ja.
in der Mischna, wo das vorkommt. Das heißt, da geht es um Zeugenaussagen, bezeugte Aussprüche von den Weisen.
Weil zu den Kaschkrut noch eine Frage. Ich habe mir also hier den Begriff Echschrim aufgeschrieben. Echschrim als Zertifikat. Was
Ja,
bedeutet oder?
Herrscher, also Herrscher im Singular und Herrscherin
Echschrim.
im Plural, das ist ein koscher Zertifikat, das heute in Israel eben die Rabbinate der Städte vergeben, oder sonst eben in Europa können es auch Rabbiner oder jüdische Gemeinden geben. Es gibt verschiedene Institutionen sozusagen, die das Recht haben, diese koscher Zertifikate zu vergeben.
Können die voneinander abweichen?
Es gibt unterschiedliche Grade von Strengigkeit dabei. Zum Beispiel mit Fleisch habe ich mich nie genauer befasst, weil ich Vegetarierin bin, aber es gibt ein paar strengere Vorschriften, was als koscher geschlachtet gilt oder nicht. Es gibt das sogenannte Glattkoscher, nochmal das mal, was die Ultraorthodoxen verlangen. Da gibt es Unterschiede. Und auch, hängt auch ein bisschen davon ab, wem man vertraut, dass er wirklich genau weiß, die Sachen zu untersuchen, ob sie koscher sind. Und es gibt den Unterschied, der im Brachja wichtig ist, ob man anerkennt, dass Früchte von verkauftem jüdischen Land gegessen werden dürfen oder nicht. Aber
Gut,
im
danke.
Großen, aber es gibt niemanden, der sagen würde, Schweinefleisch ist koscher. Sowas gibt es natürlich nicht. Es sind eher Unterschiede im Grad der Strenge, die da sind.
Danke.
Ja, von Herrn Schobes war noch die Frage wegen der, ich gerade im Chat gesehen. Die Unreinheit von Wein kann ich noch nicht nachvollziehen. Es scheint eher die Gesellschaft als die Unreinheit von Speisen und Getränken zu sein. Also spielt sicher was damit zu tun, sich abgrenzen zu wollen, dass man eben auf die Weise, wenn man dann sagt, ich kann keinen Wein von Nichtjuden trinken, ich kann nichts essen von Nichtjuden, führt das natürlich auch dazu, dass man nicht gut miteinander essen kann oder dass zumindest einige Probleme befasst. Und man muss das wohl auch durchaus so sehen, weil wir haben ja gerade gesehen in dem Text, dass was Daniel hier sagt, was er nicht essen kann, eben Wein, Brot, dass das nichts ist, was in der Tora eindeutig verboten ist und man daher davon ausgeht, dass ihr ihm zuschreibt, dass er die Verbote verstärkt hat. Und das ist sicher dann auch kein Zufall, dass das gerade in der Exilszeit, wo man eben unter einer nicht-jüdischen Mehrheit lebt, dass das da relevant wird. Also bis heute ist es für strenge Orthodoxe, rühren die auch keinen Wein, der von Nicht-Juden produziert ist, an. Und das ist eigentlich eine Vorschrift, die sich mehr im Mittelalter durchgesetzt hat. Das fängt auch schon im Talmud an. Und da hat es aber zu tun mit der Angst davor, dass jeder Wein von Nicht-Juden eventuell Wein sein könnte, den man für Götzendienst benutzt hat. Denn es war klar, es gibt Wein, natürlich den auch schon die Heiden, da ging es, glaube ich, auch noch weniger um Christen, sondern auch als die Heiden, die Wein für ihren Kult benutzt haben. Und man war sich eben nicht sicher, welcher Wein nun eindeutig Wein ist, der beim Kult benutzt wird und welcher Wein einfach nur so benutzt wird. Und darum hat man sicherheitshalber jeden Wein, der von Nicht-Juden produziert worden ist, verboten. Also da kommt diese alte Angst, etwas vom Götzendienst zu genießen, her. Und es gibt heute durchaus Leute, die sagen, weil eben dieser Verdacht heute nicht mehr besteht, dass man durchaus auch Wein von Nicht-Juden trinken kann, aber zumindest strenge orthodoxe Leute würden das nicht tun. Und von daher auch für Wein gelten spezielle Vorschriften, die es für keine anderen Lebensmittel gibt, die dürfen überhaupt nicht, in der ganzen Produktion darf kein Nichtjude involviert gewesen sein, es nirgendwie berührt haben. Und das merkt man in Israel, das ist im Restaurant dann interessant. Wir haben ja viele arabische Kellner. Aber wenn man einen Wein bestellt hat und die Flasche aufgemacht wird, wird plötzlich kein arabischer Kellner, sondern ein jüdischer Kellner kommen, weil eben ein Nichtjude nicht die offene Weinflasche berührt haben darf. Das wird also in einem Restaurant, das koscher ist, wird das sozusagen stillschweigend dann gemacht. Ja, ich habe jetzt nicht gesehen, wer sich zuerst gemeldet hat. Ich glaube, Anne.
Ich habe mich beim Lesen dieses Textes die ganze Zeit gefragt, wie wirkt das eigentlich heute? Das bedeutet ja, egal welche Speisen da nun ausgenommen werden, immer auch Isolation und Abgrenzung von anderen Menschen. Und wenn ich das heute so sehe, finde ich das eigentlich eher schädlich, sich da so abzusondern. Das kann auch Wirkungen haben, die sicherlich nicht gewollt sind. Die Frage, ist das überhaupt heute ein Thema
Ja,
in
es
der
ist.
Literatur oder in der Gesellschaft? Gibt es diese Fragen?
Ja, natürlich. Ich meine, in Israel ist es relativ einfach, weil es eben Massen an Restaurants gibt, die koscher sind, die Lebensmittel alle koscher Stempel haben. Also da ist es natürlich kein Problem, an koscheres Essen zu kommen. Aber bei interreligiösen Begegnungen zum Beispiel wird dann auch wirklich da, also wenn man Catering oder was bestellt, wird natürlich darauf geachtet, dass koscheres Essen bestellt wird. Oder man hat zwei Tische, einen Tisch mit nicht koscherem Essen und einen Tisch mit koscherem Essen. Oder sozusagen, es lässt sich arrangieren, aber für Juden, die sich der Halacha verpflichtet fühlen, bestehen natürlich Grenzen. Das bezieht sich nicht auf alles. Wir haben ja auch in dem Text gesehen, dass zum Beispiel Daniels Verbot über das Öl sich nicht gehalten hat. Und also es gibt Dinge, also Obst und Gemüse ist kein Problem. Über Brot gibt es einen Streit. Es gibt Leute, die nicht bereit sind, Brot zu essen, das von Nichtjuden gebacken ist. Andere essen es ja. Was wollte ich gerade sagen? Bier zum Beispiel ist auch im Gegensatz zum Wein kein Problem. Also es gibt eine Menge Dinge, die man ja so essen kann. Also richtig problematisch wird es eben bei Fleisch, wo sicher sein muss, dass es koscher geschächtet ist. Und da kann man sich am einfachsten gleich darauf verständigen, eben vegetarisch zu essen, dann ist das Problem vom Tisch. sozusagen, und der Wein. Das sind die beiden hauptsächlichen Probleme. Und ja, und Juden, die im Ausland leben, also es gibt auch im Ausland, es gibt zum Beispiel eine amerikanische Rabbinerorganisation, die Kaschrut-Zertifikate vergibt, und sozusagen die Leute wissen dann, was sie essen können und was nicht, und man muss sich dann privat einfach arrangieren, und es ist sicher auch nochmal unterschiedlich, ist auch noch eine Frage des Geschirrs, des größeren
Ja.
Geschirrs, und manche Leute würden natürlich sagen, wir können natürlich überhaupt nicht in einem nicht-jüdischen Haushalt essen, weil das Geschirr schon nicht koscher ist, wobei auch da es Lösungen gibt, dass zumindest kalte Speisen ja gegessen werden können oder das Glasgeschirr neutral ist und man das benutzen kann. Also man kann sich arrangieren. Es war tatsächlich auch im 19. Jahrhundert, dass die Reformbewegung begann und ja auch der Wunsch war, Juden in die nichtchristliche Gesellschaft zu integrieren, was ja unter anderem auch beinhaltet, dass sie in den jeweiligen Armeen der Länder Dienst getan haben. War die Reformbewegung sehr schnell dabei zu sagen, die Kaschrut-Gesetze sind nicht mehr zeitgemäß und wir verzichten auf die. Denn in den damaligen Armeen wäre auch keiner bereit gewesen, den jüdischen Soldaten koscheres Essen zur Verfügung zu stellen. Heute wird sowas funktionieren, das wäre nicht das Problem. Man kann sowas ja in Konserven abpacken und denke mal, dass das geht. Aber das war für die Reformbewegung, war das in der Tat was ganz Wichtiges, darauf zu verzichten, um sich besser integrieren zu können. Und historisch gesehen muss man wahrscheinlich schon sagen, dass es auch diese Abgrenzung war, auch gerade in Orten, wo vielleicht nur ein, zwei jüdische Familien gelebt haben, dass solche Gesetze, die abgesondert haben, auch geholfen haben, Identität zu bewahren. Und da kann man heute vielleicht wirklich ein bisschen großzügiger sein und sagen, die Gesellschaft hat sich geändert und hatte auch mehr Toleranz gegenüber solchen Dingen und vielleicht kann man es dann weniger streng sehen. Ja.
Ja,
Frau
aber
Krüger-Dunk.
letztendlich ist es immer wieder eine besondere Stellung, die da durchleuchtet. Das heißt also, es ist eine elitäre Tendenz.
Ja, es gehört schließlich zu der besonderen Auserwählung dazu. Das stimmt, ja.
Ich wollte noch sagen, dass diese Abgrenzung nicht nur vom westlicher gelegenen Israel in Richtung Ägypten und Persien galt, sondern auch umgekehrt. Und ich habe also vom persischen Bereich nach Ägypten, da habe ich in den Thomasakten einen Text gefunden. Und wenn ich den kurz vorlesen darf, da kommt nämlich dieselbe Abgrenzung von der anderen Seite her. Und zwar, ich lese aus dem Perlenlied: Er warnte mich vor den Ägyptern, nicht einlassen sollte ich mich mit den Unreinen. Ich aber wollte nicht auffallen, wollte vermeiden, dass sie mich als Fremden erkennten. Keiner sollte argwöhnen, dass ich nach der geheimnisvollen Perle trachtete. Deshalb kleidete ich mich mit ihren Gewändern, damit sie den Drachen nicht gegen mich weckten. Und doch entging ihren Augen nicht, dass ich ihr Landsmann nicht war. Und ich erlag ihren schlauen Listen. Ich trank von ihrem Trunk des Vergessens und ich aß von ihrer verderblichen Speise. Da vergaß ich, dass ich ein Königssohn bin, vergaß meinen Auftrag, vergaß auch die Perle, nach der meine Eltern mich ausgesandt hatten. Wie ein Ägypter lebte ich unter ihnen, diente ihrem König, als sei ich sein Knecht. In einen tiefen Schlaf fiel ich durch ihre Speise. Abgesunken war alle Erinnerung.
Ja, danke. Das ist auch mal eine spannende Ergänzung. Und wie wir es ja auch schon in dem Text in Genesis gesehen haben, das ist nicht nur Josefs Problem, dass er nicht mit den Ägyptern essen kann, sondern sogar eher umgekehrt, dass die Ägypter nicht mit ihm, obwohl er der Stellvertreter Pharaos ist, aber er ist eben kein Ägypter und deswegen geht es nicht. Also ich denke eben, also heute in unserer modernen Welt, in der westlichen Welt, findet man das merkwürdig, aber in älteren Zeiten hatten viele Völker solche Abgrenzungen. Ich denke auch heute, auch in den asiatischen Religionen gibt es ja auch alle möglichen Dinge, die man essen darf oder nicht essen darf. Also da klingt das wahrscheinlich weniger merkwürdig, als in einem heutigen säkularen Kontext klingt. Herr
Ja, vor allem
Groß.
widerspricht es auch so ein bisschen der Gastfreundschaft, ne? Das ist dann schwer, Gastfreundschaft zu pflegen.
Ja, aber eben ich, mit ein bisschen guten Willen kann man durchaus einiges auch machen, wenn man sich darauf einstellt. Aber natürlich ist es ein bisschen, diese Gesetze haben natürlich auch alles mit gewollter Absonderung zu tun und von der will man sich, die will man halt irgendwie überwinden heute dann. Ja, Herr Groß. Sie sind noch stumm geschaltet.
Würde sagen, können Sie mich jetzt hören?
Ja.
Ja, nein, es ist ja der jüdisch-christliche Dialog. Es gibt ja dieses jesuanische Wort, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat, was ja doch auch irgendwie für die Speisevorschriften gilt. Die Speisevorschriften sind für den Menschen da und nicht der Mensch für die Speisevorschriften. Also das wollte ich nur mal einwerfen. Aber noch einen anderen Gedanken, der am Ende davor kommt mit der Versuchung. Versuchung Gottes. Gott versuchte Abraham. Der Papst Franziskus hatte ja seine liebe Mühe in der Formulierung dieser Bitte und führe uns nicht in Versuchung, die also vielleicht doch nochmal zu revidieren, gerade im Deutschen. Ich persönlich mag diesen Grundgedanken, dass auch Gott, sage ich jetzt mal, Fehler macht. Warum denn nicht, ne? Ein relationeller Gott könnte man ja auch so denken, um von seiner Allmacht. Also, wie sehen Sie das oder wie verstehen Sie das, wie die Rifka das hier meint mit der Versuchung? Ist es nur ein
Also
Test oder ist es?
es be be beruht darauf, dass sowohl an dem Anfang von Genesis 22 als auch in den Worten Daniels, an denen er das Essen bringt, dasselbe Verb versuchen benutzt wird. Und bei einer normalen Lektüre von Daniel 1 würde man sagen, du sollst uns prüfen, einfach du gibst uns jetzt mal das vegetarische Essen und nach 10 Tagen schaust du, ob wir gesund aussehen oder nicht. Also da scheint nicht Gott im Hintergrund zu stehen, das nach dem Wortsinn des Textes. Aber wie es eben rabbinische Auslegung gerne macht, und man hätte auch vielleicht ein anderes Wort wählen können statt dem Wort, was eben auch versuchen im religiösen Sinn bedeutet, da geht dann die rabbinische Tradition hin und sagt, ja, wir kennen das Versuchen ja schon von Genesis 22 und sieht es dann eben in dem Sinn und interpretiert es um sozusagen auf eine Versuchung durch Gott, die da ist. Und was natürlich das Ganze stützt, was wir ja schon gesehen haben, dass Daniel sich und seine Gefährten in Gefahr bringt damit, denn man weiß ja nicht, was passieren wird. Das ist dann, und die symbolische Zahl 10, die eben, also die 10 Versuchungen Abrahams, die kommen ja nicht so in der Bibel vor, aber das ist die feste rabbinische Tradition, dass Abraham von Gottes Ruf an, er soll in ein Land gehen, das er nicht kennt, bis zur Bindung Isaaks, dass man da insgesamt 10 Versuchungen zählt. Von daher eben auch diese Parallele wird gesehen. Es gibt auch noch andere Texte, wahrscheinlich sehen wir das beim nächsten Mal auch noch. Ich muss mal gucken, ich habe so viel Material schon für nächstes Mal, dass ich noch nicht weiß, was ich nehme, aber da wird auch noch mal die Parallele zu Isaak und zu Daniel gezogen. Offensichtlich, weil wir haben ja auch in den folgenden Kapiteln von Daniel, haben wir ja auch wirklich Verfolgungsgeschichten sozusagen, wo er auf die Probe gestellt wird. Ob er Gott treu ist und er sich in Lebensgefahr befindet und das ist sozusagen auch schon ein bisschen hier jetzt in Kapitel 1 reingenommen worden, denke ich. Ja, da kommt Herr Schobes schreibt, Versuchung ist für mich so etwas wie auf die Probe stellen, dass man bei der richtigen Verhaltensweise bleibt. Ja, das ist auf jeden Fall auch in dem Wort drin. Und man könnte den Text auch in Daniel so übersetzen, dass der Daniel zu dem für das Essen Zuständigen sagt, stell uns auf die Probe, damit dass du uns anderes Essen gibst, ob wir gesund bleiben dabei. Und das ist eben auch, wir hatten ja diejenigen, die dabei waren, als wir die Texte zur Bindung Isaaks gelesen haben, da haben wir auch gesehen, dass dieser Vers, Gott versuchte Abraham, dass es da sehr vielfältige Interpretationen gibt, was wirklich mit dieser Versuchung gemeint ist. Aber vom Wortsinn der Bibel muss man ja, könnte man sicher auch sagen, ich glaube, manche deutschen Übersetzungen übersetzen es auch so, Gott stellte Abraham auf die Probe, sozusagen. Das ist eine Interpretation, die davon ausgeht, Gott will wissen, ob Abraham bereit ist, alles für ihn zu tun, unter anderem auch seinen Sohn zu opfern. Das wäre dann, aber eben in der rabbinischen Tradition gibt es vielfältige Auslegungen, die das auch teilweise anders sehen. Frau Herritsch.
Ja, eine Frage wäre, ist es denkbar, dass verschiedene Essenszubereitungsarten an einem Tisch zusammenkommen? Ich denke im Augenblick an eine Freundin von vor 15, 18 Jahren, 5 Kinder. Sie hat versucht, das alles unter einen Hut zu bringen. Vegetarisches Essen, veganes Essen und. Es hat eine unterschiedliche Dauer, ne, die jeweiligen Vorbereitungen. Aber wäre das auch denkbar
Im Prinzip
dieses
schon. Ich
gemeinsame Essen? Und ich könnte mir selber vorstellen, dass das koschere Essen, also was ich mal probiert habe, auch ein sehr gesundes Essen ist.
ja, es gibt durchaus auch die Interpretation zu sagen, dass der Grund für die jüdischen Speisevorschriften auch ein gesundheitsmäßiger Grund ist. Aber da gibt es auch Streitigkeiten darüber, ob das wirklich so ist oder ob das der Grund dafür ist oder Gott hat es halt so befohlen und das ist es. Auch die Einstellung gibt es. Und nein, dann, natürlich, es gibt solche Möglichkeiten und man könnte theoretisch sogar an einem und demselben Tisch die eine Hälfte mit einem Geschirr, das für Milchspeisen und die eine Hälfte mit einem Geschirr, das für Fleischspeisen ist. Also das geht, wie gesagt, mit ein bisschen guten Willen kann man sich zu allem Möglichen arrangieren. Und ich denke, wir kennen ja heute auf einem anderen Feld medizinisch gesehen, es gibt ja Leute, die Allergien haben und wo man auch aufpassen muss, dass sie nicht von bestimmtem Geschirr essen. Oder ich hatte vor einiger Zeit eine Studierende, die allergisch auf, was war es, eine Art von Peanuts, Erdnüssen war. Und nicht nur, dass sie sie nicht essen konnte, sie konnte sie auch nicht riechen. Das heißt, man konnte die wirklich nicht auf den Tisch stellen. Und da sehen wir also aus medizinischen Gründen heute auch, dass gewisse Dinge einfach nicht gehen. Und auch da muss man dann kreativ werden. Also von daher denke ich, es gibt durchaus Möglichkeiten, zusammen zu essen und verschiedene Dinge gleichzeitig zu essen. Und wenn man das will, lässt sich das machen.
Naja, wir reden jetzt immer über das Essen. Wir müssen auch mal über das Kochgeschirr dann reden, weil Sie
Ja, das
dürfen
würde
ja
natürlich
nicht.
dazugehören, dass man
Ja, Sie dürfen nicht den
einen
gleichen
spezifischen.
Topf benutzen. Oder Sie müssen ihn dann mit der koscheren.
Ja, dass man entweder sich einen neuen Kochtopf kauft oder den
Kochen.
jüdischen Gast bittet, seinen Kochtopf mitzubringen oder so. Lässt sich ja alles
Sehr
machen, wenn
schön.
man will.
Oder eine zweite Küche.
Ja,
Haben
das.
viele.
Wir haben auch noch zwei Küchen.
Ja.
Ja, also jüdische Haushalte, die nicht vegetarisch sind, die haben zwei Sets von Geschirr und manchmal sogar auch zwei Waschbecken, aber das ist nicht nötig, aber das ist einfach einfacher. Normalerweise nicht zwei Ofen. Man kann schon auch auf denselben Ofen auch die unterschiedlichen.
Nur ist
Das
das,
können sich
wie
die meisten
stellt
Leute
man
auch nicht
sich das?
leisten, alles.
Älter mal, wie stellt man sich das vor? Wir haben ja letztes Mal beim Buch Jona ein bisschen über Universalismus gesprochen. Ist das kein Widerspruch dann? Was ist nach dem Universalismus? Sind wir dann alle koscher oder keiner?
Die Endvision wäre wahrscheinlich, dass das keine Rolle mehr spielt. Da ist das Ende von Sacharja, das Ende vom 14. Kapitel, wo es heißt, dass alles als rein gelten wird. Also ich glaube, da müssen wir uns gar nicht den Kopf drüber zu zerbrechen, wie das am Ende aussehen wird. Natürlich ist das ich sage ja immer wieder, das Judentum ist dauernd in der Spannung zwischen Universalismus und Partikularismus. Und natürlich sind die Speisevorschriften gehen eher in die partikularistische Richtung. Muss man halt sehen, wie man mit denen umgeht, wenn man mehr in die universale Richtung gehen will. Aber für die Endzeit würde ich davon ausgehen, dass das alles abgeschafft wird.
Das mach ich mal. Das dauert noch ein bisschen.
Anita.
Ja, mir war nur aufgefallen zum Thema Versuchung, Probe
oder Vergewisserung könnte man auch sagen,
Ja.
dass die Brotversuchung ja auch bei Jesus vorkommt in der Wüste. Also diese Versuchung, da ist, das ist wahrscheinlich mit Sicherheit kein Zufall, dass das Brot da auch vorkommt. Also man deutet das zwar immer, es geht ums Grundnahrungsmittel und so weiter, und aber es ist dennoch so, dass man das andere wahrscheinlich hier, diese alten Geschichten mithört, schätze ich mal.
Ja. Kann man sicher noch da mit reinbringen auch. Ja. Zumal ja auch gerade das Buch Daniel auch eine sehr wichtige christliche Rezeptionsgeschichte hat, das auch noch mehr in den Visionen sehen. Also von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ja, soweit. Ja, Herr Groß noch?
Ja, es gibt ja vom Emanuel Levinas diesen Gedanken, die Tora mehr lieben als Gott, so hatte ich das eigentlich gemeint. Auch eben diese Gesetzmäßigkeit. Da gibt es ja auch diesen Roman dazu, der Warschauer Ghetto spielt. Die Frage, ist die Tora eigentlich das, die ist bei uns und kann ich die mehr lieben als Gott? Also die Gesetze, auch das ist eine Versuchung, so zu denken.
Ja, natürlich sollte die Tora eigentlich der Weg zu Gott und nicht der Selbstzweck sein. Das ist klar. Andererseits gibt es dann auch die Tendenz zu sagen, ja, Gott ist ja heute verborgen, er offenbart sich nicht mehr in Zeichen, Wundern. Die Tora ist das, was wir von ihm haben, was uns offenbart ist. Und von daher ist die Tora einzuhalten, unser Weg, uns Gott zu nähern. Das ist das, was wir von ihm haben. Und in dem Sinne sie dann eben auch Weg zu Gott sein soll und sicher auch in all der Erfahrung von Gottes Ferne im Laufe der Jahrhunderte, da gibt es auch manche jüdische Denker, die das sagen, eben zu Gott zu sagen, du bist jetzt vielleicht verborgen und tust nichts, aber wir bleiben dabei, wir halten deine Tora, was du auch immer tust, wir sind nicht bereit, sie aufzugeben. Ja, dann kämen wir jetzt zu dem zweiten Kapitel, wo es um den Traum Nebukadnezars geht. Und hier zunächst mal ein Text, der sich überhaupt mit der Gestalt Nebukadnezars im Buch Daniel befasst. Auch ohne die historischen Kenntnisse, die wir heute über die babylonische Zeit haben, erwecken die Abschnitte über Nebukadnezar einiges Erstaunen hinsichtlich der Verbindung zwischen ihnen und der babylonischen Zeit. Nach der Beschreibung der Bibel war Nebukadnezar vielleicht der wichtigste König in der Geschichte Israels in der ganzen biblischen Zeit. In seiner Zeit wurde der Tempel zerstört, fiel das Königreich Juda und die übrig gebliebenen wurden aus dem Land verbannt. Damit wurde der Prozess der Verbannung des Volkes Israel aus seinem Land, der in den Tagen des Assyrischen Reiches begonnen hatte, abgeschlossen. Diese dramatischen Ereignisse finden fast keinen Ausdruck in den Abschnitten über Nebukadnezar, Daniel 1 bis 4. Daniel 1 beginnt zwar mit den Tagen des Königs Jehoiakim, mit der Verbannung einiger junger Gefangener vom judäischen Königshof und mit dem Tempelraub und einige Geräte des Hauses Gottes. Aber in der Fortsetzung der Kapitel gibt es keinerlei Hinweis auf die große Verbannung, die im Buch der Könige in den Tagen Jehoiakins erwähnt wird, und vor allem nicht auf die Zerstörung des Tempels am Ende der Zeit Sidkijahus. Der Leser weiß aus den Abschnitten im Buch nicht, dass Nebukadnezar den Tempel zerstört hat. Nebukadnezar wird als Träumer von beunruhigenden Träumen dargestellt, der schließlich die Hilfe des Traumdeuters Daniel benötigt. Kapitel 2 und 4. Als Götzendiener, der eine monumentale Statue errichtet und alle Leute seines Hofes versammelt, damit sie vor ihr niederfallen. Kapitel 3. Und als hochmütiger Stolzer, der einen von Gott initiierten Strafprozess durchmachen muss und umkehrt. Kapitel 4. Wüssten wir nicht aus den anderen Büchern der Bibel, wer Nebukadnezar war, würden wir nicht auf den Gedanken kommen, dass es sich um einen für die Geschichte Israels so wichtigen König handelt. Die Kluft zwischen dem biblischen Nebukadnezar und dem Nebukadnezar im Buch Daniel überbrückten verschiedene Traditionen in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens. Beginnen wir mit der Festlegung des Seder Olam. Das ist ein Buch, das die Chronologie der Ereignisse vom ersten Menschen bis zum Bar-Kochba-Aufstand darstellt. Kapitel 28. Nachdem sich der Traum von der Statue in Kapitel 2 im zweiten Jahr nach der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar ereignete und nicht, wie es eigentlich in Daniel 2,1 heißt, im zweiten Jahr seines Königtums. Diese Festlegung löst nicht nur die chronologischen Schwierigkeiten, die den Übergang von Kapitel 1 zu Kapitel 2 betreffen, sondern sie bringt den Lernenden auch in das Bewusstsein der Tempelzerstörung hinein. Im Midrash Tanchuma wird die Verbindung zwischen der Erzählung von der Statue in Kapitel 2 und der Zerstörung des Tempels auf folgende Weise verstärkt. Und der König sagte, man solle die Wahrsager rufen. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf dem Festland, der das vom König Verlangte sagen kann, da kein König, Großer oder Herrscher so etwas verlangt hat. Und was der König verlangt hat, ist schwer. Das ist das Wort Jakar. Und jetzt der Midrasch jetzt weiter. Prophetische Sprache, wie du sagst, schwer bzw. kostbar ist die Sprache der Prophetie. Wie es heißt in 1 Samuel 3,1, und das Wort des Ewigen war kostbar, Jakar, in jenen Tagen, die Vision war nicht verbreitet. Und einen anderen gibt es nicht, der es vor dem König sagen kann, wieder in Daniel 2,11. Einen anderen gibt es nicht. Als der Tempel existierte, ging man zu den Söhnen Aarons und befragte die Urim und Thummim. Und er sagte ihnen die Sache. Jetzt gibt es den Tempel nicht und man befragt die Urim und Thummim nicht. Er sagte zu ihnen, also Nebukadnezar zu den Wahrsagern, so war der Tempel also schön und ihr habt mir den Rat gegeben, dass ich ihn zerstöre. Sofort zürnte er und sagte, dass man alle Weisen Babylons auslöschen solle. Und das Gesetz ging heraus und die Weisen wurden getötet. Und Daniel und seine Gefährten standen davor, getötet zu werden. Nach dieser Tradition begründen die Weisen Babylons ihre Unfähigkeit, den Traum des Königs zu rekonstruieren, mit der Zerstörung des Tempels. Nebukadnezar, der hört, dass die Zerstörung des Tempels ihm selbst geschadet hat, zürnt über die Weisen, die ihm den Rat gaben, den Tempel zu zerstören. Mit anderen Worten, wenn wir die chronologische Tradition im Seder Olam mit dieser Tradition verbinden, kommt die Präsenz der Tempelzerstörung im Verlauf der Erzählung bereits im zweiten Jahr nach dem Geschehen zum Ausdruck. Und sie erklärt das Geschehen. Nebukadnezar wollte seine Ratgeber nicht wegen einer Kaprise und eines willkürlichen Zorns hinrichten lassen, sondern weil sie sich mit dem bösen Rat, den Tempel zu zerstören, schuldig gemacht haben. Soweit zu der Darstellung der Person Nebukadnezars in Kapitel 2. Dazu Anmerkungen?
Könnten Sie noch mal ganz kurz skizzieren, welchen Traum der hatte, der Nebukadnezar?
Er sieht eine Statue, wir haben gleich im nächsten Abschnitt noch die Details, deren Kopf aus Golden,
Ach so,
deren
diese.
Oberkörper silbern ist, dann kommt ein bronzener Teil und dann schließlich ein Teil, der gemischt aus Eisen und Ton ist. Also vier Teile, und schließlich wird ein Stein geworfen, der die ganze Statue zerstört. Und eigentlich die Frage ist, das sehen wir gleich in den folgenden Texten, ob es sich hier um vier babylonische Könige handelt oder um vier Königreiche, was in Daniel 7 eindeutig ist. Und das ist eben die Basis für viele spätere, auch nachbiblische Aussagen, diese Vorstellung von den vier Reichen, die aufeinander folgen. Und da ist die Statue das erste Beispiel für. Und eben das Besondere ist daran eben, dass so ähnlich wie Pharao zu Josefs Zeiten eben Nebukadnezar seinen Traum nicht versteht und jemanden sucht, der ihn deuten kann, aber er ausdrücklich von den Traumdeutern verlangt, dass sie auch Er erzählt ihnen nicht den Traum, sondern sie müssen den Traum wissen und ihn dann deuten. Und da sagen eben die Wahrsager, das hat noch nie jemand verlangt, das ist jenseits unserer Fähigkeiten sozusagen. Man gibt ihnen nicht die Basis dessen, auf denen sie deuten sollen. Und das wird eben in der rabbinischen Tradition sozusagen dieser Zorn Nebukadnezars über seine Weisen damit erklärt, dass sie ihm geraten haben, den Tempel zu zerstören und es jetzt niemanden mehr gibt, der Träume auslegen kann. Herr Groß.
Also, was sie schreibt, das ist wie die Rivka, also das mit den Träumen, auch so ein bisschen beim Josefstraum. Ich meine, wir kennen es ja aus tagesaktuellen Geschehnissen auch. Es gibt Menschen, die leben in Realitäten, die sich nicht mit unseren decken. Und manchmal sind die so weit auseinander. Wir sagen ja auch, du lebst meinen Traum. Mir scheint es auch hier so ein bisschen eine Zuschreibung zu sein. Es sind Realitäten und die Weisen sind ja vielleicht ein bisschen auch wie die mittelalterlichen Hofnarren, die in einer klausulierten Form eigentlich auf Realitäten hinweisen müssen, die gegeben sind, aber die nicht mehr deckungsgleich sind. Also wir sprechen von alternativen Fakten heute oder vom Dekonstruktivismus. Da kommt für mich, also das ist für mich so, was diese Träume auch in der Kausalkette, sie müssen den Traum erzählen und noch deuten, das macht es ja fast anschaulich. Wie gesagt, wir haben heute auch allen Teilen Politiker, die machen etwas und möchten dann andere dafür zur Verantwortung rufen. Das hat ja eine ähnliche Qualität fast. Deswegen kann man, würden Sie sagen, dass man kann so die Träume auch sehen?
Ja, sicher auch in der heutigen modernen Deutung. Das ist also hier in dem Buch von Rivka Raviv geht es eben hauptsächlich darum, zu zeigen, wie die rabbinische Literatur das weiterinterpretiert hat. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch gerade heute eben unterschiedliche Wahrnehmungen von Traum, von unterschiedlichen Welten, in denen wir leben. Natürlich kann man auch mit einem solchen Ansatz da reingehen. Und man muss sich natürlich vielleicht auch sagen, vielleicht haben die Weisen auch Angst, einen Traum zu identifizieren und zu deuten, der dem König vielleicht nicht angenehm ist. Es ist ja auch ein bisschen delikat. Sowas. Oder vielleicht mag man auch daher dann eher lieber nicht wissen, was er geträumt hat. Ja, ich denke, dann gehen wir mal in den Traum selber hinein. Jetzt erstmal ein kürzerer Text aus einem modernen Kommentar, erst vor ein paar Jahren erschienen von Shalom Paul. Also die Grundfrage ist eben, ob wir diese vier Teile der Statue als vier Könige oder vier Königreiche sehen. Und dazu schreibt er eben das Wort Malchu in Vers 40, kann als König oder als Königreich ausgelegt werden. Ursprünglich waren wohl Könige gemeint. Und der erste, an den sich Daniel wendet, ist Nebukadnezar. Die drei Könige nach ihm wären, nach dem, was wir wissen von der babylonischen Königsliste, Evil-Merodach, Nergal-Sharausur und der Vermischte wird auf Nabonid und Belshazzar auszulegen sein. Der Zusammenbruch der gesamten Statue symbolisiert den Untergang des babylonischen Reiches durch Kyros, den König von Persien. Und demnach handelt es sich um eine antibabylonische Polemik. Später, ähnlich wie in Kapitel 7, wurde der Traum neu auf vier Königreiche ausgelegt: Babylon, Medien, Persien und Griechenland. Und der Stein, der die Metalle zusammenbrechen lässt, ist der Gott Israels. Daniel wandelt dieses Modell in eine apokalyptische Vision um, an deren Ende das Himmelreich erstehen wird. Zu der Meinung, dass die Statue ursprünglich vier Epochen einer Herrschaft der Babylons repräsentierte, siehe Kaufmann. Und eben aus diesem Buch von Jecheskel Kaufmann haben wir den folgenden Text. Ich hatte Kaufmann schon mal gebracht, als wir damals das Buch Josua gelesen haben, weil er eben einen wichtigen Josua-Kommentar geschrieben hat. Aber sein Hauptwerk ist eben dieses Buch hier, die Geschichte der israelitischen Religion von der Frühzeit bis zum Ende des zweiten Tempels. Vieles davon gilt natürlich heute als veraltet, aber er hat da durchaus auch Schneisen geschlagen. Und was eben dieses Buch charakterisiert, und das werden wir auch gleich sehen, ist seine Behauptung entgegen der modernen Bibelkritik, dass der Monotheismus etwas ist, was Israel von Anfang an, von Abrahams Zeiten, schon unter Josua etc. begleitet hat. Und in dem Sinne spielt es eben auch hier dann bei Daniel eine Rolle. Und grundsätzlich, was überhaupt die israelische Bibelexegese in den ersten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts auch meistens getan hat, teilweise noch bis heute tut, eben immer auch die Tendenz zu haben, die biblischen Texte möglichst früh zu datieren, im Gegensatz zu Spätdatierungen, die moderne christlich geprägte Bibelkritik hat. Ja, und da schreibt er eben in seinem Kapitel über das Buch Daniel, in den Erzählungen des Buches Daniel, das heißt im ersten Teil des Buches, im Unterschied von den Visionen, die ab Kapitel 7 kommen. In den Erzählungen des Buches Daniel wird an keiner Stelle ausdrücklich das griechische Reich erwähnt. Unter diesen Erzählungen gibt es nur eine eschatologische, die Erzählung von Nebukadnezars Traum in Kapitel 2. In dieser Erzählung findet sich zum ersten Mal in der jüdischen Literatur die Vorstellung von den vier Königreichen, die es übrigens auch in anderer antiker Literatur gibt. Also das ist keine jüdische Erfindung, sondern eine Übernahme und Anpassung natürlich an die jüdischen Zwecke dafür, die in der späteren jüdischen Eschatologie eine herrschende Vorstellung ist. Und nur in dieser Erzählung finden manche einen Hinweis auf das griechische Reich. Aber die Frage ist, ob dies stimmt. Zuallererst ist es sehr merkwürdig, dass in Kapitel 2 alle vier aufeinanderfolgenden Königreiche in einem Symbol dargestellt werden. Denn danach existieren alle gemeinsam bis zum Zerbrechen der Statue, das heißt bis zum Ende des vierten Königreiches. Alle vier Teile der Statue symbolisieren ein Weltreich, eine Oberherrschaft, und eine durchgehende Weltherrschaft hatten alle vier zusammen nie und sicher nicht bis zum Ende. Kein Erfinder von Träumen hätte ein solches einiges Symbol geschaffen für vier getrennte Königreiche, die aufeinander folgen. Es handelt sich um nichts anderes, als dass die Statue ein Königreich in vier Epochen symbolisiert. Um die Bedeutung von Kapitel 2 zu verstehen, muss man zuerst auf den vielfältigen Gebrauch des Wortes Malchut in der Bibel im Allgemeinen und im Buch Daniel im Besonderen achten. Malchut ist nicht nur Herrschaft, Regierung, wie unter anderem in Daniel 5,18, und Herrschaftsbereich, Mamlacha, Staat, 6,27, 9,1 und andere, sondern auch A, die Epoche der Herrschaft eines Königs, wie wir es in Daniel in 1,1, 2,1, 5,26, 8,1 und anderen haben, und B, die Epoche der Herrschaft eines Volkes über andere Völker oder über die ganze Welt, die Epoche eines Imperiums, 11,2 und andere. In der apokalyptischen Literatur im Allgemeinen, in den Erzählungen unserer weisenseligen Angedenkens und ebenso in unserem Sprachgebrauch hat Malchut in der Form von vier Malchujot, das ist die Pluralform, eine nationale Bedeutung. Die Herrschaft eines Volkes, eines Imperiums. Die vier Malchujot sind vier Imperien, bei dem in jedem von ihnen die Herrschaft einem anderen Volk gegeben wird. Der Wechsel von Königreichen vollzieht sich durch Kriege. Ein Volk erhebt sich gegen das herrschende Volk, besiegt es und begründet ein neues Königreich. In diesem Sinn zählen wir das Königreich Assyrien, das Königreich Babylonien, das Königreich Persien und so weiter. Aber die Annahme, dass an jeder Stelle, an der im Buch Daniel von Malchujot gesprochen wird, es sich gerade um einander abwechselnde nationale Imperien handelt, die nacheinander durch Krieg und den Sieg eines Volkes über ein anderes entstanden, ist verfehlt und irreführend. Die Erzählung in Kapitel 2 unterscheidet nicht vier nationale Imperien. Tatsächlich kennt sie nur ein götzendienerisches Königreich Imperium. Ihre vier Malchujot sind nur vier Epochen in der Geschichte des einen götzendienerischen Königreiches. An keiner Stelle in Kapitel 2 gibt es einen Hinweis auf Krieg, Niederlage und Sieg, Zerstörung eines Königreiches und Gründung eines neuen Königreiches. Die Symbolisierung der Malchujot in dem Symbol einer Statue beweist, dass der Übergang von Malchut zu Malchut nicht mit dem Übergang der Herrschaft von einem Volk auf ein anderes durch Krieg und Sieg zu vergleichen ist. Es wird nicht ein neues Imperium auf den Ruinen des Vorangehenden gebaut. Die Teile der Statue zerstören einander nicht. Der Übergang ist in einem inneren Wandel von einer Phase zur anderen zu vergleichen, wie vier Wandlungen eines Imperiums. Auch die vierte Malchut, in der die Herrschaft von einem Volk auf das andere übergeht, kämpft nicht gegen ihre Vorgängerin und zerstört sie nicht. Auch sie ist nur eine neue Form der einen Malchut. Das goldene Haupt der Statue legt Daniel Nebukadnezar aus. Du König, du bist das goldene Haupt. 2,37 bis 38. Dies ist die erste Malchut. Die Beschreibung ist ganz und gar persönlich. Die Eigenschaften der goldenen Malchut sind die persönlichen Eigenschaften Nebukadnezars. Ihre Pracht und Ehre sind Nebukadnezars Pracht und Ehre, die Gott ihm gegeben hat und nur ihm. Die Herrschaft über die Tiere des Feldes ist ein herausragendes Motiv der Herrschaft Nebukadnezars. Diese erste Malchut ist also nicht das gesamte chaldäische Reich, sondern nur die Epoche der Herrschaft Nebukadnezars. Aber der Erzähler weiß, dass Nebukadnezar nicht das Ende des chaldäischen Reiches ist. Nach der Erzählung in Kapitel 5 kam das Ende des chaldäischen Reiches erst in den Tagen Belshazzars. Und erst dann wurde die Herrschaft dem Meder Darius gegeben. 6.1, 9.1. Die zweite Malchut, die silberne, die nach Nebukadnezar kommt, ist daher nicht das Reich Medien-Persien, sondern immer noch das chaldäische Reich, die Epoche der Herrschaft eines anderen chaldäischen Königs. Und es ist anzunehmen, dass dies auch das Wesen der dritten Malchut, der Bronzenen, ist. In den Erzählungen erscheint nach Nebukadnezar zwar nur noch Belshazzar. Evil-Merodach, der zwischen den beiden regierte, wird nicht erwähnt. Aber das heißt nicht, dass der Erzähler nicht um ihn wusste. Die Beschreibung Nebukadnezars in den Erzählungen ist von den Prophetien Jeremias beeinflusst. Und es ist anzunehmen, dass der Erzähler auch die Prophetie kannte, dass das chaldäische Reich in den Tagen Nebukadnezars, seines Sohnes und des Sohnes seines Sohnes fortdauern würde. Ich habe Ihnen die Texte aus Jeremia in die Fußnote getan. Da heißt es in 25,9: Siehe, ich sende und habe alle Familien des Nordens genommen, Spruch des Ewigen, und zu Nebukadnezar, dem König von Babylon, meinem Knecht, und ich werde sie über dieses Land bringen. 27,5 bis 8. Und jetzt habe ich all diese Länder in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babylon, meines Knechtes, gegeben. Und es werden ihm dienen, alle Völker, und seinem Sohn und dem Sohn seines Sohnes, bis die Zeit auch seines Landes kommt. 28,14. Ein eisernes Joch habe ich auf den Nacken all dieser Völker gegeben, Nebukadnezar, dem König von Babylon, zu dienen. Ja, dann weiter im Text oben. Die drei ersten Malchujot sind also die Herrschaftsepochen dreier chaldäischer Könige: Nebukadnezar, Evil-Merodach, Belshazzar. Damit ist klar, dass die vierte Malchut diejenige ist, die das chaldäische Reich beerbte, das medisch-persische Reich. Der Erzähler ist in seinem Sprachgebrauch nicht konsequent. Die vierte Malchut ist eine nationale und keine persönliche. In ihr wird es verschiedene Könige geben, aber er fasst sie als eine Epoche auf, medisch-persisch, die letzte Epoche des götzendienerischen Weltreiches. Die doppelte Verwendung des Ausdrucks Malchut in Kapitel 2 ist am Charakter der Erzählung erkennbar. Bei der zweiten und dritten Malchut gibt es keinerlei Detaillierung von Vielheit. Von ihnen wird nur gesagt, dass sie niedriger als die erste Malchut sein werden, aber immer noch über die ganze Erde herrschen werden. So ist es nicht mit der vierten Malchut. Hier gibt es eine Vielheit von Zeiten und Königen. Vers 43 bis 44. Diese Malchut wird stärker sein als die ersten. Sie wird alles eng schließen wie Eisen. Ihr werden auch besondere Kennzeichen gegeben. Sie wird ein geteiltes, aus zwei Rassen bestehendes Reich sein. Sie wird stark und strauchelnd sein und so weiter. Dies ist eine Malchut in anderem Sinne als die ersten Malchujot. Nicht die Herrschaft eines neuen Königs, sondern die Herrschaft eines neuen nationalen Königshauses, Medien-Persien, das die Weltherrschaft Nebukadnezars bekam. Die Reihenfolge der Metalle der Statue symbolisiert zweifellos eine Linie kulturellen oder kulturell-gesellschaftlichen Abstiegs. Nebukadnezar ist der König des Reichtums, der Ehre und der Gunst. Er ist Schutzschild für alle und gibt allem Fleisch Nahrung. Das ist genommen aus dem Text in Daniel 4,8. Diese Hoheit wird von Generation zu Generation gedämpft werden. Die vierte Malchut, Medien-Persien, wird barbarisch sein. Aber in ihrer Macht wird sie noch über ihre Vorgängerinnen hinauswachsen. Ihre Stärke wird die Stärke des Eisens sein. Und obwohl sich die Hoheit der Malchut von Epoche zu Epoche verringert, so beerbt doch jede Epoche die ihr vorangehende, sammelt in sich ihr Erbe an und ihre Ehre streckt sich über sie aus. Das Gold, das Silber, die Bronze verschwinden nicht völlig von der Welt, auch nicht, nachdem ihre Epoche vorbei ist. Nebukadnezar ist der Begründer dieses Königreiches für all seine Epochen. In diesem Sinn existiert und steht die Statue, die das Königreich symbolisiert, bis zum Ende. Die Vollständigkeit der Statue in allen Epochen symbolisiert also die Einheit des götzendienerischen Weltreiches, das Nebukadnezar begründet hat, bis sein Ende kommt. In der Beschreibung des Eisernen Reiches erscheint eine neue Materie. Das Eisen ist mit Ton vermischt. Das vierte Reich wird ein geteiltes sein, medisch-persisch. Darauf wird auch in Daniel 5,27 hingewiesen. Die Herrschaft Belshazzars wird zerrissen und zu einer doppelten Herrschaft werden, Medien-Persien. Es gibt hier keinerlei Hinweis auf die vier Reiche nach Alexander. Das vierte Reich wird stark wie Eisen sein, aber sein Ende auch zerbrechlich. Im Persischen Reich gab es von Zeit zu Zeit schwere Herrschaftskrisen und es sah so aus, als würde es zerbrechen. Aber es ging heil aus den Krisen hervor und seine Macht wurde nicht vermindert. Der Hinweis auf die Vermischung in 2,43 richtet sich nicht, wie allgemein angenommen, auf die politischen Eheschließungen der Könige Syriens und Ägyptens in der griechischen Zeit. Die Absicht ist, Meder und Perser werden sich miteinander vermischen, aber nicht zu einem Volk werden. Man muss sich an die Erzählungen über Kyros erinnern, dass er ein Maultier war, dass Mandane, die Tochter des Astyages, des Königs von Medien, seine Mutter war. Oder dass eine Tochter des Astyages, Amytis, seine Frau wurde. In der damaligen Zeit waren sicher noch weitere solcher volkstümlicher Geschichten verbreitet. Mischehen gab es zweifellos tatsächlich zwischen den Fürsten Mediens und Persiens. Dies ist die Erklärung des Hinweises auf die rassische Vermischung. Der historische Horizont von Kapitel 2 ist also babylonisch-persisch. Das griechische Reich ist hier in keiner Weise zu erwarten. In dieser Vision wird ein Überblick über die Geschichte des götzendienerischen Reiches bis zum Ende der persischen Epoche gegeben. Der Verfasser gestaltet die Deutung Daniels mit einem wunderbaren Kunstgefühl. Daniel prophezeite das Ende des götzendienerischen Reiches und auch das Ende der Dynastie Nebukadnezars. Aber er will vor dem goldenen König nicht als Katastrophenprophet erscheinen. Er prophezeite einen kulturellen Niedergang des Reiches. Kein künftiges Königreich wird in seinem Glanz Nebukadnezars Königtum gleichkommen. Und dies war den Ohren des Königs vielleicht sogar angenehm. Aber über den Untergang seines Hauses spricht er nicht ausdrücklich. Der König fasst alle Wandlungen als Wandlungen seines eigenen Königtums auf. Die geheimnisvollen Aussagen über das geteilte eiserne Königreich sind für ihn eine vernebelte Vision über eine ferne Zukunft. Der Leser kennt die Bedeutung. Der König hört und weiß nicht. Daniel besiegelt mit einer eschatologischen Prophetie über das Gottesreich am Ende der Tage. Aber er macht sie an keiner reellen Ursache fest. Er erwähnt den Gegensatz zum Götzenglauben nicht. Er erwähnt die Zerstörung und die Verbannung, das Werk des goldenen Königs nicht. Er erwähnt Israel nicht als Träger der Erwartung eines künftigen Reiches. Das künftige ewige Reich wird der Gott des Himmels errichten. Es wird am Ende des eisernen Königreiches erstehen, in der Epoche der Herrschaft der Könige Mediens Persiens. Nicht wegen schwerer Verordnungen, Verfolgungen und Überhandnehmen des götzendienerischen Bösen. Es ist das von Anfang an festgelegte Ende der Geschichte der Welt. Es gibt keinen Hinweis auf die Wehen des Endes. Es gibt keinen Hinweis auf die Atmosphäre unter Antiochus. Es gibt überhaupt keinen Rahmen von Ereignissen für die Gründung des letzten Reiches. Es gibt nur einen Zeitrahmen. Das Reich wird von Gott gegründet werden. Ein Wunderstein wird das eiserne Königreich und alles, was es von seinen Vorgängern ererbt hat, zerbrechen. Dies ist de facto eine Erklärung der Prophezeiung Jeremias über Babylon. Jeremia bestimmte Babylon die Zeit der Herrschaft von drei aufeinanderfolgenden Königen. Ein anderes Ende legte er nicht fest. Die Erzählung erläutert, die Epoche des Vierten Reiches ist die messianische Epoche. Die Epoche nach dem Ende. In jedem Augenblick in dieser Epoche kann das götzendienerische Reich zerbrochen werden und das ewige Reich Israels aufstehen. Die Erzählung entstand in einer Zeit messianischer Ruhe. Es gibt kein erregtes und von Erwartung krankes Herzflattern. Aber es gibt eine auf die ferne, fernnahe Zukunft gerichtete Betrachtung im Traumspiegel. Dieses Ende ist eine verheißene Bestimmung. Und wird mit Sicherheit kommen. Der jüdische Leser oder Hörer weiß, wer wer sein wird, wenn dieses Ende kommen wird. Aber der götzendienerische König hört und weiß nicht was. Der Gott des Himmels wird in der Zukunft das Reich beerben. Dies ist ein wunderbarer, zauberhafter Anblick. Nebukadnezar fällt auf sein Angesicht vor dem jüdischen Weisen, der die Geheimnisse kennt. Er bringt seine Verehrung für den verborgenen Herrn der Geheimnisse, den Gott der Götter, zum Ausdruck. Das Bild von den vier Reichen in Daniel 2 ist also einzigartig in seiner Bedeutung. Daniel 2 gehört zu den Werken der persischen Epoche. Es sieht das persische Reich als letzte Periode der götzendienerischen Herrschaft in der Welt. Es bringt die messianische Erwartung der Zeit auf die Zerstörung des persischen Reiches und das Erstehen des Reiches Israels zum Ausdruck. Diese Erwartung finden wir auch bei Deutero Jesaja, bei Haggai in Sacharja 1 bis 8. Sie späht auch in den Erzählungen von Esra und Nehemia hervor. Ja, soweit hier hauptsächlich der Text von Kaufmann, der versucht, diese Statue zu interpretieren auf seine Weise. Anmerkungen dazu. Herr Groß.
Diesen Gedanken, die Erzählung entstand in einer Zeit messianischer Ruhe.
Ja, sozusagen, wo man nicht in Anspannung dasteht, heute kommt der Messias. Also sozusagen, es ist etwas, was man irgendwo erwartet, aber es ist nicht akut. Wir hatten, da waren Sie nicht dabei, wir hatten in den letzten Kursen auch Esra und Nehemia gelesen und da auch gesehen, dass eben es wird von Serubabel gesprochen, dem Nachfahren aus dem Haus David, auf dem vielleicht messianische Hoffnungen bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil ruhten. Aber es kommt nicht zum Ausdruck. Und letztlich ist die, was dann in der persischen Provinz Judäa entsteht, ist eigentlich eine Theokratie, die sich um den Tempel konzentriert und die unter persischer Oberherrschaft ist. Und wir hatten Texte gesehen, die eben die Prophetien von Haggai und Sacharja, wo ja solche messianischen Erwartungen kommen, aber zumindest was übrig geblieben ist heute in der Bibel von dieser Epoche an Texten, zeigt, dass es wohl messianische Erwartungen gegeben hat, aber man nicht versucht hat, sie einfach mit Gewalt durchzusetzen und sie sich irgendwie auch verflüchtigt haben. Und das ist wohl auch das, was Kaufmann hier meint mit der messianischen Ruhe. Also man hat sozusagen eine Endzeitvision, aber man ist nicht damit befasst, sie selber in die Tat umzusetzen. Man überlässt es Gott, der das an dem Datum, wann es bestimmt ist, von Urzeiten her tun wird. Ist auf jeden Fall die ungefährlichere Variante. Wenn man versucht, das selber durchzusetzen, wird es meistens zu kriegen. Ja, wir werden ja, ja, Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Diesem Text ist der einzige Grund für den Untergang der sogenannten vier Reiche, ist ja der Götzendienst. Haben die sonst nichts verbrochen?
Natürlich, das ist eben Kaufmanns These. Also es geht ihm sozusagen nicht darum, die Geschichte dieser Reiche zu schreiben, sondern das Ziel seines ganzen Werkes ist sozusagen den Siegeszug des Monotheismus zu zeichnen. Das ist so, wie er in seiner Lektüre die biblischen Texte liest, und darum ist das das, was ihn interessiert. Und natürlich ist das nicht, wird auch heutige Forschung sagen, der Fokus ist ein bisschen sehr einseitig, überhaupt keine Frage. Wie das ja oft bei großen Forschern ist, sie haben eine These, die dann auch auf Biegen und Brechen zu allem passen muss und die sie nicht loslassen. Und sie ist sicher nicht ganz falsch, aber sie wird eben zu sehr in den Vordergrund gestellt. Das ist keine Frage. Und in dem Sinne, er kann es schon, also gerade im Buch Daniel hat er vielleicht einiges, was er anführen kann in den folgenden Kapiteln, denn da geht es ja um die Probleme, in die Daniel und seine Gefährten kommen, weil sie nicht bereit sind, Götzenbilder anzubeten. Also im Buch Daniel existiert dieses Thema des Götzendienstes, während es in anderen biblischen Büchern gegenüber diesen Reichen weniger relevant ist. Aber das ist eben sozusagen Kaufmanns These. Und natürlich, alle heutige moderne Bibellektüre sagt natürlich, dass das Volk Israel nicht von Anfang an monotheistisch war und der Monotheismus viel später gekommen ist. Das ist natürlich eine ganz andere Sicht als das, was er hier präsentiert.
Ist denn der Monotheismus angekommen?
Auch das ist eine Frage, wie weit er sich durchsetzt. Ich würde sagen, also nachexilisch im Volk Israel schon ziemlich. Aber zumindest hört man in den rabbinischen Texten da kein Problem mehr mit. Wenn es eben noch heißt, der erste Tempel ist unter anderem wegen Götzendienst zerstört worden, wird das beim zweiten Tempel nicht mehr als Grund angeführt.
Ein ziemlicher Monotheismus ist schon was.
Ja, sozusagen, es kann immer volkstümliche Formen von Religion geben, die nicht zum Monotheismus passen, das ist überhaupt keine Frage. Aber zumindest in der Theorie, wir hören nicht mehr von, noch von irgendwelchen sonstigen Altären, Tempeln oder sonst was, die da sind. Und das Thema verschwindet von der Bildfläche sozusagen in der späteren jüdischen Literatur. Anne.
Also der Begriff des Götzendienstes, da gibt es ja in der Literatur so vielfältige Beschreibungen, wie schrecklich das alles war und wie unsittlich und was weiß ich. Man könnte ja auch noch mal eine Stufe weitergehen und sagen, darunter wurde damals auch verstanden, wahrscheinlich Gewalt, Mord, Totschlag. Dann wäre ja diese ganzen Gewaltexzesse des assyrischen und babylonischen Reiches ja auch damit einbegriffen. Ich hatte mir das so erklärt,
Ja,
dass
also heute tun
Götzendienst.
wir uns vielleicht ein bisschen schwer zu begreifen, warum der Polytheismus so schlimm ist. Und ich glaube, so nach dem Selbstverständnis dieser Religion kann man, glaube ich, nicht sagen, dass sie nach unserem Verständnis unmoralischer waren. Oder wenn wir so auch die altbabylonischen Texte wie den Codex Hammurabi, die wir ja heute haben, da ist auch sehr viel Bemühen, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Also da, dass man an mehrere Götter glaubt, verhindert das durchaus nicht. Und von daher kann man ihnen, glaube ich, nicht vorwerfen, dass sie grausamer waren als Monotheismus. Und gerade monotheistische Religionen haben ja auch grausame Kriege im Namen des einen Gottes geführt. Also ich glaube, da kommen wir nicht damit hin, sondern es ist wirklich die biblische Tradition, und die hat sich natürlich auf die gesamte westliche Welt ausgedehnt, hat einfach eine Abneigung gegen den Polytheismus. Warum auch immer. Ich glaube, wir können das gar nicht mal so nachvollziehen, warum das so schlimm gesehen wird. Und man sieht es in manchen Stellen wie in Levitikus, da wird es mit Unzuchtgesetzen in Verbindung gebracht, aber es ist gar nicht mal so sicher, dass man die wirklich den polytheistischen Völkern unterschieben konnte. Also auch das. Da ist eine Menge an Projektionen wohl da. Also und für Kaufmann ist das noch ziemlich selbstverständlich, eben auch aufgrund der biblischen Texte zu sagen, eben der Polytheismus ist der große Feind und der muss besiegt werden, sozusagen. Und das ist natürlich schwierig heute. Herr Groß.
Ja, nochmal zu dieser Frage vom Monotheismus und vom Kaufmann. Also ich würde ja sagen, da gibt's, oder ich lese die Schrift auch so, dass wir uns da auch von einer Monolatrie, also primus inter pares, zu einem Monotheismus hin entwickeln. Und ich empfinde schon, dass die spät, wenn man sie datieren kann, spätere Bücher ein ausgeprägterer monotheistisches Bild haben als frühere. Also Monolatrie, viel Götterei und einer halt der Primus. Wie sieht ja Kaufmann das? Lässt er
Nein,
das
also
den
er
Gedanken
ist da
zu?
wirklich sehr konsequent sozusagen. Der Monotheismus ist von Anfang an da und er versucht das schon auch natürlich an Bibeltexten nachzuweisen. Aber für ihn ist das etwas, was von Anfang an da ist. Also da müssten Sie sozusagen in sein ganzes Werk reingehen, um das zu sehen, dass eben ich denke gerade, man erkannte natürlich all die modernen Forschungen über auch die Überlegungen über späten Beginn des Monotheismus. Aber ich denke, das ist auch etwas, ich glaube, gerade bei jüdisch-israelischen Forschern des 20. Jahrhunderts, da ist auch oft das Gefühl da, diese christliche Bibelkritik, die uns sagt, die Bücher sind ja alle viel später, als wir gedacht haben, dass sie sind, und die Dinge sind historisch nicht so geschehen, und der Monotheismus ist viel später. Da ist auch was drin, dass man uns unsere Besonderheit wegnehmen will. Und das wirkt sich irgendwo auf die Forschung aus dann. Heutige, die Schüler und Schüler von Kaufmann sehen das auch natürlich heute anders. Aber das war so eine Zeit, wo man, glaube ich, bewusst oder unbewusst man das Gefühl hat, die Bibelkritik will uns was wegnehmen. Und von daher solche Thesen dann auch kommen. Herr Müller.
Wir sollten uns natürlich klar werden, dass der Monotheismus, der kam ja nicht aus dem Nichts. Der Monotheismus ist ja ein Konsolidierungsprozess. Er hat ja
Ja,
nicht die
natürlich.
anderen Götter weggejagt, sondern er hat sie aufgesaugt. Er hat sie in sich aufgenommen. Und dadurch sind sie verschwunden.
Ja, das ist sicher das, was wir heute historisch etwa nachzeichnen
Ja.
können. Aber Kaufmann ist es eben wichtig, den Gegensatz zu zeigen, was sich so eben nicht einfach nicht mehr zeigen, nicht mehr aufrechterhalten lässt. Also ich denke vielleicht. Also in dem Sinne sind da auch die Grenzen seiner Theorie. Ich denke, was wir ja mitnehmen können von seiner Interpretation von Daniel 2, ist, dass wirklich viel dafür spricht, auch wegen der Einheit der Statue,
dass es hier um unterschiedliche Könige und nicht Königreiche geht. Da finde ich die Argumentation eigentlich recht überzeugend, denn wenn ja auch in Daniel 7, wo es eindeutig um vier unterschiedliche Reiche geht, die werden ja auch durch vier unterschiedliche Tiere symbolisiert. Das sieht nochmal ganz anders aus. Also diese Entwicklung, glaube ich, das kann man ganz gut nachvollziehen. Während andere Dinge, auch wenn er von den nationalen Reichen spricht, natürlich in der alten Welt gibt es keinen Nationalbegriff. Das ist natürlich auch etwas, was auf dem Hintergrund des Nationalbegriffs des 19. und 20. Jahrhunderts kommt. Herr Groß? Oder war die Hand einfach noch stehen geblieben?
Die waren noch stehen geblieben, aber ich fand es interessant, was der ich habe seinen Namen nicht, die hat nur die
Müller.
Nummer, Herr Müller sagt, mit dem Aufsaugen, weil ich meine auch dieser Gegensatz, wir reden ja auch von einer Zeit, wo der Mensch ja auch noch vergöttlicht wurde, also ob es ein Kaiser oder Nebukadnezar war, dass dieser Monotheismus ja auch in eine, wie soll man sagen, eine negative Theologie in Absetzung vom Menschen mündet. Und das kommt für mich hier sehr stark durch, in was Kaufmann da schreibt.
Cool.
Ich wollte noch über dieses Unterschied zwischen Kapitel 7 und Kapitel 2. Was andere, was ich auch noch schon selber schon mal gelesen habe, ist, man kann die beiden nebeneinander stehen lassen, ne? Die
Ja,
Theorie.
das sind, kann man als zwar eine Entwicklung oder unterschiedliche Themen sehen. Sie gehören ja eben auch zu den beiden unterschiedlichen Teilen des Buches Daniel. Also das eine ist Erzählung, das andere ist eher prophetische Schau. Und von daher, eben, Sie müssen nicht dasselbe sagen. Gar kein Problem.
Was ich gelesen habe über die Entstehung des Buches auch, eh?
Ja.
Und das auch schon im Japan. Danke.
Ja, ich denke, damit sind wir schon ganz gut in das Buch Daniel eingestiegen. Nächstes Mal in Kapitel 3 haben wir die Geschichte von den Gefährten Daniels im Feuerofen. Das ist ja nochmal eine Geschichte der Bereitschaft, das Leben zu riskieren für das, was einem wichtig ist an dem Gottesglauben, werden wir dann da auch sehen. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche.